SRF 1.
Deine Mundart auf SRF 1.
Es gibt immer wieder Wörter in unserer Alltagssprache, die lange problemlos waren und plötzlich gehen sie nicht mehr. Seit der Nazizeit geht es zum Beispiel nicht mehr, wenn man einander mit Heil begrüßt. Seit der Frauenemanzipation sagt man einer jungen Frau auch nicht mehr einfach so schnell Fräulein. Und zur Zeit werden Wörter wie Zigeuner oder Mohrenkopf heftig diskutiert, weil sie für die betroffenen Leute diskriminierend sind. Genau das Thema. Politische korrekte Sprache diskutieren heute Nadia Zollinger und Markus Gasser im Podcast «Deine Mundart». Es geht nicht nur um die erwähnten Wörter, es geht zum Beispiel auch um die Geschichte vom Wort «schwarz» oder darum, dass es Menschen mit Behinderung gibt, die lieber direkt als Behinderte angesprochen werden, als mit irgendeiner gut gemeinten Umschreibung. Und es geht auch um einen sogenannten positiven Rassismus. Zum Beispiel das idealisierte Bild der amerikanischen Ureinwohner als Indianer. Also, das alles in einem engagierten Gespräch in den nächsten 30 Minuten bei «Deine Mundart».
Also, ein Fallbeispiel. Ich arbeite ja als Vorturnerin, gell? Und ich habe so Gruppenkurs. Und mittlerweile, wegen dem ganzen Corona-Zeug, kann das natürlich nur noch mit Einschreibung stattfinden. Das heisst, du musst dich am Tag vorher anmelden für den Kurs. Und ich als Leiterin muss dann natürlich schauen, ob alle Schöfli da sind.
Ich kann folgen.
Und was machst du jetzt, wenn sich zum Beispiel 26 angemeldet haben, aber nur 24 kommen? Was machst du mit den zwei, die fehlen?
Schimpfis.
Ja, aber das bringt ja dann nichts, die sind ja nicht da. Die kannst du nicht schimpfen.
Okay, also was machst du?
Ja, du tust sie auf die Blacklist. Sperren.
Und das Problem ist?
Ja, darf ich das noch sagen, Blacklist?
Ich würde sagen, ja, mit Black ist ja die Farbe gemeint und nicht irgendein Mensch. Also hat jetzt vom Schiff aus gesagt, ja.
Hä? Uns ist also schon nachgelegt worden, dass wir jetzt eine Sperrliste sagen und mein Chef hat sogar kreativ, wie er ist, sogar noch ein neues Verb erfunden. Sperrlisten.
Also die zwei werden dann gesperrlistet.
Ja genau, die werden gesperrlistet.
Das ist dann wieder kreativ.
Sehr kreativ, hat mir auch gefallen. Nein, jetzt sag mal, wie ist denn das jetzt mit dieser Blacklist? Woher kommt das?
Also schau, im etymologischen Wörterbuch vom Englischen steht, dass Blacklist eine Liste von Personen meint, die sich verdächtig gemacht haben, die Bestrafung verdienen oder was sonst wegen irgendetwas müssen beobachtet werden von denen, die diese Liste machen. Das Wort gibt es in dem frühen 17. Jahrhundert, 1610 der erste Beleg, und hat eine richtige Karriere gemacht im 19. Jahrhundert bei der Arbeiterbewegung. Eine Blacklist sind vor allem Arbeiter gewesen, die Probleme gemacht haben, weil sie sich zum Beispiel in der Gewerkschaft organisiert haben.
Das heisst problematisch ja, aber Zusammenhang mit dunkler Haut nein.
Ja.
Das heisst, wir müssen das Wort «Black» und auch das Wort «Schwarz» ein bisschen genauer analysieren, würde ich sagen.
Würde sagen.
Oder allgemeiner, wie schaffe ich es denn, dass ich niemanden verletze und trotzdem noch normal kommunizieren kann?
Ja. Hinter Hanses Heiris Haus huschen 100 Hasen. Auf der anderen Seite flext der freshe Dude mit fettem Karren. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen. Beide dünnen sich anzünden, abfuhren, abmuxeln. Die Mundart ist am Absärbeln, kannst sie gerade ins Grab leeren. Beide haben jetzt Beef, shooten verbale Gunbullets. Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart. Deine Mundart. Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser.
Also, unser Thema ist politisch korrekte Sprache und darum schauen wir jetzt als allererstes mal das Wörtchen «schwarz» an. Aber bevor wir anfangen, muss ich jetzt gleich kurz eine Warnung aussprechen. Weil wir ja eben über politisch korrekte Sprache reden, werden wir immer wieder mal Wörtchen brauchen, die heute eben eigentlich nicht mehr gehen oder nicht mehr als korrekt gelten. Wir versuchen das selbstverständlich zu vermeiden, aber wir wollen jetzt auch keinen Eiertanz rundherum machen und manchmal sagen wir darum so ein Wort, wenn wir darüber reden.
So ist es.
So ist es.
Du hast das prima zusammengefasst.
Also, wie ist jetzt das mit dem Wörtchen «schwarz»? Das ist ja viel mehr als jetzt nur ein Farbwort, oder? Das gibt es ja in ganz vielen Zusammensetzungen. Zum Beispiel Schwarzarbeit, Schwarzfahren, Anschwärzen, Schwarzkopie, Schwarzeher, Schwarzmeld, Schwarzgeld.
Und nicht vergessen, der Schwarzbub.
Ja, was jetzt?
Das hat ja jetzt.
Ja,
dort, wo ich herkomme,
ja,
ich bin auch ein bisschen Schwarzer.
Achtung,
aber anders.
Achtung, heikel, kulturell, ja, eigentlich.
Ja,
aber das kommt jetzt wohl nicht von dem. Aber all die Wörter, Schwarzfahren, Schwarzarbeit, was sie gemeinsam haben, sie haben nichts Positives. Ist also schwarz per se einfach negativ?
Also wenn einfach die Farbe schwarz gemeint ist, schwingt natürlich nichts Negatives mit. Also Schwarzkittel sagt man ja für Wildsau, die heißen einfach so, wie sie schwarze Farbe haben, dunkle Farbe haben. Oder der Schwarzwald, weil er dunkel scheint. Oder? Das ist nichts Negatives.
Stimmt.
Ich bin natürlich in Grimm schauen, ein grosses Wörterbuch der Brüder Grimm. Dort hat es ganz viele Bedeutungen für Schwarz. Und die allererste, die dort steht, die weist schon ein bisschen auf das Problem von diesem Wort hin. Dort steht «Schwarz mit Bezug auf mangelndes Licht, mangelnde Helligkeit, finster, düster, von dunkelster Farbe». Und von dem aus geht es natürlich fließend über in die Farbsymbolik, wie der Grimm schreibt. «Schwarz ist die unholde Farbe, die Farbe des Bösen, des Schädigenden, des Zorns und der moralischen Minderwertigkeit».
Aber seit wann wird das jetzt angewendet auf Menschen? Auf die Hautfarbe?
Also da habe ich auch schon im frühen Mittelalter Belege im Grimm gefunden. Also im 8. Jahrhundert, im Althochdeutschen, steht etwas über schwarze Leute, also schwarze Menschen. Oder? Und im Englischen ist es auch so. Also Black im Englischen wird auch schon seit dem Altenglischen für Menschen mit dunkler Haut gebraucht.
Abwertend.
Das lässt sich nicht so leicht sagen. Also die Belege, die im Grimm abgedruckt sind, die haben jetzt nicht eindeutige Wertung drin. Also ich kann nicht genau sagen, wann das angefangen hat, aber sicher ist natürlich dann die Verbindung schwarz, negativ, schwarze Haut, negativ, einfach im Laufe der Jahrhunderte auf jeden Fall dazugekommen. Es gibt ja die berühmte Stelle in der Zauberflöte von Mozart, also den 18. Jahrhundert, also der Text ist ja nicht von ihm, das ist von einem Emanuel Schikaneder. Dort sagt der hohe Priester Sarastro zu seinem untergebenen Monostatos, der eben ein Dunkelhütigen ist: «Ich weiß, dass deine Seele ebenso schwarz als dein Gesicht ist.»
Schwingt schon sehr viel Negatives mit.
Da ist es jetzt eindeutig so, ja.
Ja, aber grundsätzlich, bei deinem ganzen Monolog jetzt, hat es so viel Negatives gehabt, mit Rassismus, mit all dem, was mitschwingt, mit dem Bösen, mit der Abwesenheit von Licht. Was heisst das jetzt für die ganzen Wörter wie «schwarzfahren» oder «anschwärzen» oder «Schwarztee» und «Blacklist»? Dürfen wir dann trotzdem die Wörter konsequenterweise nicht mehr benutzen, auch wenn sie eigentlich nicht den gleichen Ursprung haben, weil so viel Negatives jetzt mitschwingt?
Nein, das finde ich ein Missverständnis. Oder? Das eine ist ja, wenn Schwarz und Black so viel negative Symbolik mitträgt, dann ist es irgendwie klar, dass man das besser nicht mehr für Menschen braucht mit dunkler Haut. Oder? Aber dass man dann umgekehrt Wörter wie «Schwarzfahren» und «Blacklist» sozusagen auf die schwarze Liste setzt, das ist völlig übertrieben. Oder? Wie wenn Wörter keine negative Bedeutung mehr haben dürfen. Die neueste Idee ist übrigens, dass man Schwarz wieder braucht, aber mit einem grossen «S».
Und
hast du das schon mal gesehen?
Was heisst das?
Das bedeutet dann nicht mehr einfach dunkelhäutige Personen, sondern das bedeutet dann alle, die irgendwie gesellschaftlich oder wirtschaftlich oder so unterprivilegiert sind oder diskriminiert. Und umgekehrt, wer dann weiss, mit grossem W, wäre dann für alle privilegiert. Das sieht man jetzt ab und zu schon in so Text.
I'm black, I'm black, I'm big, I'm big, I'm rims.
Du hast gesagt, Schwarze geht nicht. Dann Neger. Geht sowieso nicht.
Sind wir uns einig?
Sind wir uns einig. Rassistisch, belastet aus der Kolonialzeit. Aber wie dass man jetzt Dunkelhäutigen heute wirklich sagt oder jetzt eben Farbigen?
Dunkelhäutig geht auch nicht.
Okay. Die Frage, Markus, die stellt sich auch Claudia Senn aus Liestal, weil sie weiss auch nicht mehr so recht, wie es jetzt wirklich geht.
Ich sage jetzt denen Farbige. Ich weiss nicht, ob das jetzt korrekt ist, aber ich bekomme einfach das Problem dann, wenn ich ganz bestimmte Farbige meine, also ich sage jetzt extra zum Beispiel schwarze Farbige oder rote Farbige, wenn ich jetzt ganz explizit etwas so will sagen.
Rote Farbige ist eigentlich eine gute Idee. Und ich meine, da gehört mir jetzt, also das ist jetzt nichts von Bösartigkeit drin. Oder?
Gar nicht.
Und das zeigt einfach, wie irritiert das sie jetzt ist. Und wahrscheinlich viele Leute, was soll man und darf man jetzt sagen, weil alles, was man sagt, wird dann früher oder später wieder gesagt, nein, es geht doch nicht. Und es gibt ja auch immer Gründe, warum das etwas nicht geht. Also Farbige und Dunkelhäutige jetzt zum Beispiel sind zwei Wörter, die eben auch in dieser Zeit entstanden sind, wo es noch Sklaverei gegeben hat und wo sehr stark rassistisch gemeint sind, oder aus dieser Zeit heraus, wo die ganze kolonialistische Geschichte dran hängt. Und darum gehen die jetzt halt auch nicht mehr.
Also, aber was geht denn?
«People of Color» ist im Moment das, was man sagt.
Und auf Deutsch?
«People of Color».
Das ist nicht Deutsch.
Das ist Neudeutsch.
Ah.
POC. Es ist ja schon, also wenn ich mir jetzt da eine kurze Bemerkung dafür erlebe, es ist ja schon noch speziell, oder? Alle traditionellen Wörter haben ein Geschmäckchen, gehen nicht mehr, weil irgendetwas Negatives dran hängt. Und das, was jetzt übrig bleibt, POC, mit Verlaub, das klingt ein bisschen wie Plastik. Also es hat einfach keine Geschichte, keinen Geschmack, keinen Charakter, nichts. Vielleicht ist das wirklich auch ein bisschen ein Zeichen von der Zeit, so eine Art wie positiv betrachtet. Es ist wie ein Neuanfang, oder? Mit einem Wort, das noch nichts dran hängt.
Aber das muss nicht immer so bleiben. Es kann ja sein, dass sich das weiterentwickelt und dann auch wieder einen Charakter überkommt und dann auch wieder nicht mehr geht.
Ja, das wäre dann die sogenannte Euphemismus-Tretmühle. Die ist ja bei diesen sprachlichen Dingen passiert das häufig. Oder?
Kannst du das erklären? Ist das so ein Kreislauf?
Ja, eben. Man braucht ein positives Wort, ein neues positives Wort. Und weil man aber so die innere Haltung nicht ändert, wird das dann mit der Zeit auch wieder negativ. Also das ist so ein bisschen, und dann muss man wieder ein neues positives Wort brauchen. Also ein bekanntes Beispiel ist auch das mit Asylant, hat man noch in den 80er Jahren gesagt. Mhm. Nein, das brauchen nur die Rechtsnationalen, kann man nicht brauchen. Asylsuchende oder Flüchtling, soll man sagen. Mhm. Dann plötzlich sagt man, nein, Flüchtling, das geht auch nicht, oder? Das ist auch negativ. Man sagt Geflüchtete. Und dann habe ich gemerkt, ja, aber Geflüchteter ist ja nie ein von da, der kann sich nie integrieren, wenn man denen immer Geflüchtete sagt. Also sagt man Mensch mit Migrationshintergrund. Und ich habe gerade die Jüngste gelesen, dass das auch wieder nicht geht oder nicht das Richtige ist, dass der Berliner Senat einen Vorschlag macht, also für die Verwaltungssprache jetzt nur, dass man «Mensch mit internationaler Geschichte» schreibt. Und das ist jetzt der typische Fall von dieser Euphemismus-Tretmühle. Man versucht immer wieder, ein positives Wort zu finden, weil das andere, das man vorher hatte, irgendwie immer wieder Geschmäckchen bekommt.
Ja, also solange man diesen Leuten nicht positiv begegnen kann, nützt das neues schönes Wörtchen auch nichts, oder?
Dein Wort in Gottes Ohr.
Aber los jetzt mal noch etwas anderes. Es gibt ja auch Menschen, die zwar betroffen sind und es gleich nicht stört.
Ich hatte eine Begegnung im Landesmuseum im Café Spitz. Da bin ich zum Buffet angelaufen und habe einen Dublermohrenkopf gesehen dort drin. Ich liebe Dublermohrenköpfe und ich finde es auch ganz toll, dass die immer noch so angeschrieben sind, weil das Wort Mohrenkopf bei uns nichts mit einem Mohr zu tun hat. Gar nichts. Sondern nur mit dem Schaumprodukt, das mit Schock überzogen ist. Und ich sage auch weiter im Mohrenkopf. Ich habe also den Mohrenkopf gesehen in dieser Glasvitrine und habe auf den gezeigt und gesagt, «Gützi, ich hätte gerne den.» Und in diesem Satz habe ich hochgeschaut und einem Mann mit dunkler Gesichtsfarbe ins Gesicht geschaut. Eigentlich wollte ich Mohrenkopf sagen, aber das habe ich dann mir irgendwie verklemmt. Und der hat mir dann den gegeben und dann beim Weglaufen habe ich gedacht, so, jetzt will ich aber den mal wirklich gleich mal fragen, was er dann davon halte, von dem Wort. Dann bin ich zurück und dann hat er angefangen zu lachen und hat gesagt, ja, mein Gott, ihr Weissen haben viel die grösseren Probleme mit dem ganzen Hurenzeug als wir.
Ja, bringt Sachen auf den Punkt. Genau die Frage stellt man sich doch, oder? Was sicher nicht stimmt, ist, dass Mohrenkopf nichts mit dunkelhäutigen Menschen zu tun hat. Das ist einfach, Moor ist ein altdeutsches Wort, das schwarzer Mensch bedeutet. Für Schwarzafrikaner. Das schlägt jetzt einfach kein Geiss weg. Mhm. Aber was ich dem Hörer selber auch recht würde geben, ist, ich habe selber auch niemals bei diesem Wort an eine schwarze Person gedacht.
Mhm. Also, sondern immer nur an das Feine.
An das feine Ding. Oder? Ich habe die Verbindung einfach nicht gemacht. Aber jetzt kommt etwas Entscheidendes. Das spielt eben nicht eine Rolle, was ich denke, sondern was ankommt. Also ja. Bei dieser Diskussion ist das Entscheidende, bei dieser Diskriminierungsfrage, wie das Wort auf die Leute wirkt und nicht, was ich damit meine. Und ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende. Und es gibt tatsächlich People of Color in der Schweiz, die mit diesem Wort beschimpft und verspottet worden sind. Sie behaupten es einmal und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die einem anliegen, wenn sie das sagen. Und darum ist das Wort Mohrenkopf halt inzwischen ein belastetes Wort.
Aber dann müsste man ja, bevor man so etwas sagt, bei jedem zuerst fragen, wie es jetzt ankommt. Weil es geht ja eben um die Wirkung der Wörter.
Ja, theoretisch müsste man das, aber der einfachere Weg ist einfach, dass man es nicht mehr sagt. Dann kommt man gar nicht in das Problem. Aber wenn man das Wort gerne hat.
Noch etwas Spannendes zu dem Zitat von vorhin. Das mit dem Argument, dass es auch eben Dunkelhäutige gibt, die es nicht stört. Also darf man es eigentlich weiter sagen. Also mit diesem Argument gäbe es ja heute noch kein Frauenstimmrecht, oder?
Genau, weil es damals ja bekanntlich ganz viele Frauen gegeben hat, die das damals gar nicht wollten, das Frauenstimmrecht. Oder? Aber es gibt halt manchmal Interessen, die über das Individuum, über einen Einzelnen und seine Meinung rausgehen.
Das stimmt. Und ein Mensch kann ja auch nicht repräsentativ sein für eine ganze Gruppe. Und nur weil es einen nicht stört, heisst das nicht, dass es andere nicht verletzt.
Genau. Und Mohrenkopf, um das Wort zum letzten Mal zu brauchen, ist halt auch nicht das Gleiche wie Hamburger und Berliner. Weil hinter Hamburger und Berliner hat es einfach keine diskriminierende Geschichte.
I'm black, I'm black, I'm big, I'm big, I'm rich.
Also wir haben jetzt bisher, fängs, über ein Adjektiv geredet, nämlich über schwarz. Und damit verbunden mit der dunklen Hautfarbe. Es dünkt mir aber jetzt schon ein bisschen kompliziert. Und das ist ja jetzt noch nicht alles. Es gibt ja noch ganz viele andere Wörter, die umstritten sind oder eben schon gar nicht mehr gehen. Ich fange mal an. Indianer, Eskimo, Lapp, Jude, Zigeuner.
Das ist jetzt allerdings eine recht wilde Mischung von Sachen.
Ja, dann räum auf und sortier, bitte.
Also Indianer, das liegt mir selber sehr am Herzen. Da geht es ja eigentlich wie beim Wort Schwarz oder Dunkelhäutigen um die kolonialistische Vergangenheit, warum dass man das überhaupt diskutiert. Also da steckt Vertreibung und fast Ausrottung von der amerikanischen Urbevölkerung dahinter und rassistische Abwertung und so weiter. Und bis zu heute, oder bis zu der Unterprivilegierung in der heutigen Gesellschaft, das steckt alles in diesem Wort hin. Man muss allerdings auch sagen, beim deutschen Wort Indianer schwingt eigentlich nicht gleich mit wie beim englischen Indien oder auch beim spanischen Indio. Also beim Englischen und beim Spanischen steckt wirklich die Erinnerung an die Genozid und die Vertreibung und alles drin. Aber beim Deutschen ist es ja mehr so das Idealbild vom edlen Wilden, also die Sehnsucht nach einer heilen Welt von Jägern in der Prärie und in der Natur und so. Stichwort Karl May Winnetou. Das ist nicht das Gleiche.
Nein, das ist nicht das Gleiche. Und du hast ja auch einen Online-Artikel geschrieben. Und der zitiert.
Das war auch mein Bubentraum, ich gebe es ja zu, Indianer werden. Als ich mit 11 Brüllen bekommen habe, weißt du, was das Schlimmste war? Ich wusste, ich kann nie mehr Indianer werden. Indianer haben da keine Brüllen.
Nein, wegen dem ist es nicht
gegangen. Ja, das war ganz schlimm. Aber es geht ja um etwas anderes. Die damalige Sehnsucht von mir und das, was der Göhle hier so besingt, das hat eben ganz, ganz wenig mit den realen Ureinwohnern von Nordamerika zu tun. Hat es schon früher nicht gehabt und hat es heute noch viel weniger. Das ist ein totales Idealbild, das man gemacht hat. Und das ist ein anderes Problem. Das ist das Problem vom sogenannten positiven Rassismus. Oder? Man tut in einer Menschengruppe eigentlich Eigenschaften andichten, die man gerne hat, dass diese haben, aber von denen eben nicht gerecht wird, dieser Kultur. Oder? Das ist ja auch auf eine Art ungerecht.
Bei deinem Online-Artikel unten dran hat es auch noch ein paar spannende Kommentare gegeben. Auch zu dem Thema von dieser romantischen Idealisierung.
Positiver
nämlich,
Rassismus.
Genau, beim Wort Zigeuner. Da schreibt der Beppi Herrmann, er erinnert sich noch an die Zeit, wo man den Begriff noch so fesselnd und romantisch gebraucht hat. Und jedes Jahr haben ja Zigeuner zum Fest geladen und stolz ihre traditionellen Handwerkskünste gezeigt, tanzt zu Zigeunermusik. Und das gäbe es jetzt alles nicht mehr. Und die Kultur, die so viel Begeisterung ausgelöst hat, die scheint völlig verkümmert.
Ja, man kann sich ja wirklich fragen, ob der positive Rassismus nur negative Auswirkungen hat. Oder? Also da steckt ja viel Empathie und Teilnahme und Kennenlernen vom Fremden und so weiter. Auch wenn das vielleicht romantisierend ist und stilisiert ist, ist es vielleicht nicht alles negativ. Also es ist einfach eine extreme Gratwanderung.
Mhm.
Und vor allem, vielleicht sollte man das auf einen Punkt bringen, das ist das Gleiche wie bei Farbigen und bei Indianern und bei Zigeunern. Das sind alles Fremdbezeichnungen. Mhm. Also das sind nicht die Wörter, die sich die selber gewählt haben, wie man sie würde bezeichnen. Das ist wie wenn man uns Kuhschweizer sagen würde. Das hätten wir auch nicht gern. Haben die Deutschen eine Zeit lang gemacht. Oder? Ist eher ein Schimpfwort. Das wollen wir ja auch nicht.
Spannend. Zum Thema Fremdbezeichnung hat es auch noch einen guten Kommentar gegeben vom Reto, der geschrieben hat, er lebe selber in Lateinamerika und da nennen sich die Ureinwohner ja selber Indios, also Indianer. Und niemand kam auf die Idee, dass die Bezeichnung stört.
Hm.
Und die Partnerin oder der Partner wird sogar liebevoll Negrita oder Negrito genannt, also Negerin. Eine absurde Welt, schreibt er.
Ja, also man muss ja schon sagen, die Debatte darüber, was man alles nicht mehr sagen darf, weil es könnte diskriminierend sein, die ist teilweise schon ein bisschen überhitzt, wenn ich das mal so sagen darf.
Mhm.
Aber es gibt eben schon einen entscheidenden Unterschied zwischen Fremd- und Eigenbezeichnung. Eben. Also wenn sich die Urbevölkerung von Südamerika selber Indios nennen, dann ist das ihre Entscheidung. Das heisst aber noch lange nicht, dass sie wollen, dass wir ihnen so sagen. Das ist wie bei den schwarzen Hip-Hopper, die sagen sich selber Nigger.
Mhm.
Weil sie das sich angeeignet haben, vielleicht ironisch, vielleicht mit Stolz oder so, und positiv umdeuten, aber das heisst noch lange nicht, dass die Weißen ihnen weiterhin dürfen Nigger sagen, weil das eben eine andere Geschichte hat. Ich muss einfach sagen, überall dort, wo mit einem Wort tendenziell ein soziales oder politisches oder wirtschaftliches Gefälle verbunden ist, also zwischen privilegiert und unterprivilegiert, überall dort wird es heikel, wenn die Privilegierten das Wort brauchen.
Von wegen Negrita.
Mhm.
Das ist eigentlich eine ganz persönliche, private Bezeichnung zwischen Partnern. Ist das wie bei den Kosenamen? Dort darf man fast alles.
Genau, und bei diesen Fremdbezeichnungen ist es vielleicht ein bisschen ähnlicher. Und darum weil die Fahrenden eben heute nicht mehr, dass man ihnen Zigeuner sagt, sondern eher Roma und Sinti.
Zu diesem Thema habe ich ein schönes Zitat gelesen von der Sprachwissenschaftlerin Susan Arndt, die sagt, «Menschen wissen oft nicht, dass bestimmte Begriffe rassistisch sind. Das macht diese aber nicht weniger rassistisch.»
Genau, das ist wie Unwissenheit schützt vor dem Gesetz, nicht einfach auf sprachlicher Ebene.
«I'm black, I'm black.»
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, würde ich sagen. Jetzt haben wir es von der kolonialistischen Vergangenheit gehabt oder von Abwertung von Völkern oder Kulturen. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Arten von Abwertung und Diskriminierung. Zum Beispiel auf Basis vom Äußeren oder von körperlichen und geistigen Behinderungen. Mhm. Und dort eiere ich persönlich fast am meisten um. Weil ich will ja niemanden verletzen, weisst du? Aber ich weiss gleich nie so recht, was ich jetzt sagen soll. Der Raul Krauthausen, der ist selber betroffen. Er hat Glasknochenkrankheit, er ist kleinwüchsig und an Rollstuhl gefesselt und er engagiert sich sehr für die behinderten Menschen. Und der kennt den Eiertanz, wenn es um die Bezeichnung von so Menschen wie ihm geht, sehr gut.
Die Deutschen tun sich oft sehr schwer, das Wort Behinderung, behindert zu gebrauchen, weil sie glauben, sie könnten damit irgendjemanden verletzen. Und dann wollen sie das praktisch nicht reproduzieren und eiern dann so ein bisschen rum mit neuen Worterfindungen, ne, sowas wie andersbegabt oder herausgefordert oder Handicap. Und ich glaube, damit macht man es am Ende wirklich nicht besser, sondern man vermeidet eigentlich eine Tatsache, nämlich jemand ist behindert oder wird behindert. Ja. Und ich bevorzuge deswegen auch zu sagen, behinderter Mensch, weil es lässt offen, ob ich behindert bin oder ob ich behindert werde.
Ja, das ist sehr gut gesagt. Und das ist wirklich halt, es gibt keine einheitliche Meinung dazu, auch unter den betroffenen Menschen nicht, oder? Und es ist halt auch ein bisschen das Problem vom Schönreden, das er hier anspricht, oder? Vom Euphemismus. Und das kann Betroffene auch stören, oder? Wenn man irgendwie immer versucht, etwas schön zu machen, das einfach nicht schön ist.
So, jetzt haben wir vor allem über einzelne Wörter geredet, gell? Und über ihre Herkunft. Aber es schwingt ja noch so viel mehr mit.
Was meinst du?
Ja, ganze Themenbereiche, die man nicht mehr ansprechen sollte, weil man Gefahr läuft, dass man eben in positiven Rassismus hineinkommt oder dass man die Leute zu privat anspricht. Keine Ahnung, Thema Haar oder so, darfst du nicht mehr ansprechen. Oder dass jemand gut tanzen kann, weil das irgendwie dann gerade wieder assoziiert. Ja, ist jetzt wieder typisch.
Also du meinst, wenn er eine dunkle Haut hat?
Genau. Und mittlerweile merke ich einfach, ich bin wirklich nicht mehr frei in meinen Gedanken. Ich bin richtig gehemmt. Ich traue mich zum Teil nicht mehr, Fragen zu stellen, die ich jedem anderen, der weiss ist, jetzt einfach frisch von der Leber weg würde stellen. Ich habe einen Mitarbeiter. Und der ist dunkel. Und der hat so einen lustigen Dialekt.
Also ein Schweizer Dialekt?
Ja, Schweizer Dialekt. Einfach irgendein mega lustiges Gemisch, so eine Trottoir-Mischung wie ich. Und es würde mich so interessieren, wo der aufgewachsen ist. Ich habe bis heute noch keine gescheite Formulierung gefunden, weil ich so Schiss habe, dass ich ihm irgendwie auf die Füße stand, dass ich einfach nicht gefragt habe. Weißt du, was ich meine?
Ich kenne einen ganz ähnlichen Fall. Also ich kann mich erinnern, mal bei einer Tanzaufführung, wo unsere Kinder hatten, in der Musikschule ganz viele Kinder und ganz viele Eltern und einen davon eben auch mit dunkler Haut. Oder? Und ich habe gemerkt, ich kann es nur falsch machen. Wenn ich da jetzt Schweizerdeutsch anrede, bin ich vielleicht ein ignoranter Sack, oder? Das Gefühl hat, alle müssen Schweizerdeutsch reden. Und wenn ich da auf Hochdeutsch oder Englisch anspreche, ist es vielleicht eine Beleidigung, weil der hier aufgewachsen ist. Und so. Also man kann es fast nur falsch machen.
Einfach Schweizerdeutsch reden? Sie wehren sich dann schon, wenn sie es nicht verstehen?
Das stimmt. Das ist eigentlich das machst du immer. Das ist eigentlich,
richtig.
Du bist eigentlich ein grosses Vorbild für mich. Das mache ich ab jetzt. Aber das Problem, wo wir darüber reden, das hat auch einen Namen, wie alles heute einen Namen hat, das ist das sogenannte Othering.
Aha.
Englisch das? Other, das ja. Andere, oder? Dass du jemanden zum Fremden machst mit solchen Fragen. Ich habe das nie verstanden, oder gefunden, aber ich interessiere mich doch für die Person und will etwas wissen von ihr und so. Oder bis ich dann mit der Fatima Mumuni, das ist eine Slam-Poetin, eine Dunkelhäutige, die aus München kommt, mit ihr darüber mal geredet habe. Und dann habe ich es schon verstanden, was eigentlich das Problem ist. Weil sie ist in München aufgewachsen, nie noch jemand anderes gewesen. München ist ihre Heimat. Und sie wird in München immer, wenn jemand sie das erste Mal sieht, gefragt, wo kommst denn du her? Dann sagt sie, von München. Ja, ja, schon, aber richtig. Ja, von München. Die Leute wollen einfach nicht akzeptieren, dass sie nicht eine Münchnerin ist, einfach weil sie dunkle Haut hat. Das ist schon noch verrückt, oder? Jedes Mal, wenn sie das gefragt wird, wird ihr implizit gesagt, du kommst nicht von da. Du bist keine Münchnerin, obwohl sie ja im Herzen nie noch jemand anders gewohnt hat. Und das ist othering. Und das Problem was sie mir so geschildert hat, verstand ich schon.
Das verstand ich auch, aber soll ich dann einfach keine Frage stellen, auch wenn ich mich ja interessiere?
Vielleicht nicht die erste Frage.
Okay.
Ich meine, du hast dir ja zum Beispiel das Baseldeutsch auch abgewöhnt zu Zürich, weil die immer alle, was hast denn du für eine komische Sprache, oder? Und Baseldeutsch kann man sich abgewöhnen, aber die Hautfarbe eben nicht.
Das ist ein guter Punkt. Das ist sehr ein guter Punkt. Andere Frage. Bringen Verbote etwas?
Es geht ja eigentlich nicht im engeren Sinn um Verbot. Es gibt ja keine verbotenen Wörter, so viel ich weiss. Es gibt nur gesellschaftlich tabuisierte Wörter. Also
stimmt,
nicht solche, die man nicht darf sagen, sondern solche, die man nicht sollte sagen. Weil irgendetwas mit, also bei der Nazisprache zum Beispiel ist das ja unbestritten. Mhm. Heute grüßt sich niemand mehr mit Heil. Mhm. Und man sagt auch im Untermensch oder bis zum Vergasen, hat man zwar noch lange gesagt, aber ich glaube, heute sagt das wirklich niemand mehr. Die Wörter sind einfach historisch so belastet, dass sich alle einig, dass man die nicht mehr braucht, ausser die Unverbesserlichen.
Ja und nein. Ich finde, in der Schweiz ist es teilweise schon ein bisschen anders, nicht? Weil zum Teil weiss man es auch einfach nicht mehr.
Lager und so.
Ja, oder auch jedem das Seine. Das wissen ganz viele gar nicht mehr, dass das bei einem Konzentrationslager oben beim Eingangstörli gestanden ist und direkt für die Insassen gezählt hat, von wegen jeder das, was er verdient.
Ja, zynischerweise.
Ja.
Aber letztlich gilt schon, was der Harry Roth in einer Mail geschrieben hat. Man kann sagen, was man will. Man muss einfach von dem überzeugt sein und in Kauf nehmen, dass sich der andere anstößt. Basta.
Ich verstanden. Ich tue meine Frage anders formulieren. Nützen denn so tabuisierte Wörter etwas?
Ja, klar. Wenn die Frauenbewegung nicht 50 Jahre gegen das Fräulein gekämpft hat, würde ich das heute wahrscheinlich noch sagen. Weil, als ich Kind war, hat man einfach Fräulein gesagt. Und das hat noch keine Geschmäckchen gehabt damals. Und wenn da nicht dagegen gekämpft worden wäre, hat sich wahrscheinlich nichts geändert, weil es verändert sich nicht einfach so.
Habe ich aber spannend gefunden. Zu diesem Thema Fräulein haben wir ja einen Facebook-Post gemacht auf SRF 1 und es sind so viele Rückmeldungen gekommen. Und ich muss jetzt also sagen, die meisten haben es verteidigt, aber nur im Service.
Über 650 Kommentare.
Das Fräulein bewegt.
Ja, aber eben vor allem, wie du sagst, es geht ja, wir haben ja gefragt, Fräulein, bitte zahlen, sagen Sie das noch oder nicht? Oder? Es ist vor allem um das gegangen. Also nicht im engeren Sinn tut man junge Frauen noch so bezeichnen, sondern wie tut man im Restaurant. Und da hat es wirklich sehr viele gegeben, die noch gefunden haben, ja, es gibt ja keine gute Alternative und es ist so eine Art Berufsbezeichnung im Restaurant und so. Also ja, aber es war schon sehr spannend, wie viel das noch verteidigt hat.
Aber was sagst du zu der These von der Journalistin Judith Basad, die sagt, wissenschaftliche Studien, die belegen, dass man durch die Veränderung der Sprache auch das Handeln der Menschen beeinflussen kann, gibt es nicht?
Dann würde ich sagen, das stimmt nicht. Das haben wir doch schon gehabt bei der Gendersprache. Oder? Mhm. Es gibt doch die Assoziationsstudien, was die Leute sagen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir deine fünf Lieblingsschriftsteller, dann können fast nur Männer genannt werden. Oder? Und wenn man sagt, sagen wir deine fünf Lieblingsschriftsteller oder Schriftstellerinnen, dann können Männer und Frauen. Also reagieren die Leute anders, je nachdem, wie man es sagt.
Und dass wir jetzt darüber diskutieren, das bringt ja auch etwas, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich bilde mir ja jetzt nicht ein, dass jemand, der das hört, nachher ein Wort nicht mehr benutzt, wie jetzt Zigeuner oder Indianer. Aber, dass man sich darüber Gedanken macht und dass, wenn man es sagt, dass man es wenigstens bewusst sagt. Oder?
Ja, dieser Meinung bin ich auch. Das ist zugegeben ein bisschen Sozialromantik, oder? Aber ich glaube an die Aufklärung in einem ganz traditionellen Sinn, oder? Dass man nicht mit Verbot und mit Befehl weiterkommt, sondern über gute Argumente und über Einsicht.
Sehr schön gesagt. Du, aber zum Schluss habe ich schon noch eine Frage, persönliche. Welches von diesen Wörtern brauchst du jetzt gleich noch?
Von all denen, die wir jetzt darüber geredet haben? Mhm. Indianer.
Oh.
Aber vielleicht, wenn ich in Amerika wäre, würde ich das Wort nicht brauchen. Dort ist es einfach anders. Und du?
Granny.
Granny.
Das sind doch elende Grenzen, das ist unglaublich. Jetzt stand mal wieder auf.
Hast du mich? Hans-Peter Latour, es geht ums nächste Thema.
Fußballsprache!
Yeah! Das ist mal ein Bruch. Von was darf ich noch sagen zu Fußballsprache?
Ja, dort wird auch. Dort gibt es vielleicht auch Wörter, die man nicht sagen darf.
Ja, aber es geht dann im Fall dann nicht so um Sprüche wie «Das ist doch ein Granny» oder «Flasche leer» oder so Zeug, sondern es geht um die Sprache, also um den Spezialspruch vom Fußball, also Sturm und Flügel und Schwalbe und Fallrückzieher.
Asymmetrische Linksverteidiger.
Man hat sich vorbereitet.
Man hat sich vorbereitet, weil man hat keine Ahnung. Und das natürlich aus aktuellem Anlass, weil es findet etwas statt.
Ja, Fußball-EM.
Ja, jetzt muss ich da noch etwas gestehen.
Du hast keine Ahnung.
Ich habe wirklich weniger als keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Aber ich weiss, wer Ahnung hat. Das ist auch nicht schlecht.
Alle anderen?
Alle anderen. Und darum helfen mir doch. Wenn du etwas weisst zu dieser Fußballsprache.
Und zwar etwas, das nicht alle anderen sowieso auch schon wissen.
Richtig.
Das wäre noch interessant.
Oder? Das wäre spannend. Dann teile es mit uns. Schreib es uns auf mundart.srf.ch. Und ich gehe mir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen besser vorbereiten. Ich glaube, ich lasse mal ein bisschen Sikora Gisler.
Mach das.
Ja.
Sehr witzig.
Ja, findest du auch auf srf.ch/audio. Tschüss zusammen.
Das ist der SRF-Podcast «Deine Mundart» mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion Anita Richner, Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung Susanne Witzig.
Fußballsprache, also das nächste Thema im Podcast «Deine Mundart», wenn ihr einen Lieblingsausdruck habt im Fußball. Schreibt doch ein Mail an mundart.srf.ch und erklärt natürlich auch noch dabei, warum dieser Ausdruck für euch so speziell oder lustig oder vielleicht auch ärgerlich ist. Als nächstes erklärt der Namensforscher Hans-Peter Schifferle der Familienname «Hier stand». Aber zuerst gibt es noch Musik, und zwar von «Fusion Square Garden – Neu geboren».
Sagen sie keinen Platz mehr frei für meine Wenigkeit. Und in einem Schwarm gäbe es auch keinen Fisch, der immer nur dagegen ist. Sie sind gezwungen, mich zu verlassen. Und ich soll versuchen, sie zu verstehen. Aber das kann ich nicht. Das Leben hat mir gelehrt, dass plötzlich irgendein ist alles kehrt und immer wieder kehrt. Heute ist meine Haut nicht neu geboren, nur sie, die mich erfüllt. Ich mag nicht eine Sekunde mehr verlieren, nur heute ist dann, wenn es gibt. Frei hier im Freundeskreis. Du hast recht nicht für einen kleinen Fisch, wo ja nur mehr entgegen ist. Sie haben mir unterstellt, ich sei ein hoffnungsloser Hobbyheld mit einer dunklen See. Aber das Leben, Leben hat mir gelernt, irgendein ist alles recht. Und es ist es wert. Heute ist meine Hoffnung neu geboren. Nur sie, die mich erfüllt. Ich mag nicht eine Sekunde mehr verlieren. Nur heute ist dann, wenn es geht. We'll be right back.
brauchst immer meine Liebe, meine Lieblingspullis. Wenn ich ein paar Tage weggehe, dann willst du meine liebste Jacke haben. Nimmst mir auch immer meine Socken, tust mit mir vor dem Fernseher hocken. Und wenn sie dann schon ein bisschen stinken, hebst deine Füße meine Finger.
Campingplatz vom Adrian Stern hat er gerade gehört, hier bei «Deine Mundart». Der Hans-Peter Schifferli vom schweizerischen Wörterbuch «Idiotikon» erläutert heute den Familiennamen «Hier stand». Zwei Hörer möchten gerne etwas erfahren über ihren eigenen Namen. Der Manfred Hierstand, der in Personico im Tessin lebt, und der Janis Hierstand von Zürich. Er ist zwangen in der Mark aufgewachsen. Wir hören den Hans-Peter Schifferli im Gespräch mit dem Mundartredakteur André Perler.
Hans-Peter, komm, ich kläre gerade zuerst den geografischen Ursprung von diesem Namen.
Ja, Hierstand ist ein Name, der seit seinem ersten Auftreten auf einen kurzen Streifen vom linken Zürichseeufer beschränkt geblieben ist. Alte Bürgerorte der Hierstand gibt es nur gerade 5. Freienbach im Kanton Schwyz und heute Richterswil, Schöneberg und Wädischwil im Kanton Zürich.
Der ist Hierstand als Familienname auch in dieser Gegend am Zürichsee entstanden?
Ja, ganz sicher. Es gibt nämlich einen Haufen alte Bezeugungen für Hierstand, die in die Jahre um 1400 zurückgehen. Alle stammen sie schon aus der gleichen Gegend von diesen alten Bürgerorten am Zürichsee. Da gibt es zum Beispiel auch einen Klaus Hierstand von Wollerau oder Feusisberg im Jahr 1401. Und der Befund beweist eindeutig, dass der Name Hierstand am linken Zürichseeufer entstanden ist, wahrscheinlich im späten 13. und 14. Jahrhundert.
Gut, kommen wir zu der Bedeutung des Namens Hierstand. Mir kommt ehrlich gesagt jetzt gerade gar keine mögliche Spur in Sinn.
Hierstand ist sicher als Übernamen entstanden, wo der erste Namensträger in der Form von einem Satz charakterisiert, wie das zum Beispiel auch bei Niefergeld, das ist jemand, der nie zahlt, oder bei Hablützel, das ist jemand, der wenig hat, der Fall ist. Es gibt im ganzen deutschen Sprachraum Hunderte von so Satznamen, die vor allem im 14. und 15. Jahrhundert gross Mode geworden sind. In diesen Satznamen hat es in den meisten Fällen ein Verb in der Befehlsform, im Imperativ. Und darum sagt man diesen Namen auch Imperativnamen.
Ja, wenn man sich so überlegt, dann komme ich glaube nicht drauf. Hier stand heisst auf Hochdeutsch «steh hier».
Genau. Die wörtliche Bedeutung des Namens wäre etwa «bleib da stehen» oder einfach «stehen bleiben». Und entsprechend sagt das Zürcher Familiennamenbuch, hier stand sei als Satzname eine Aufforderung an eine nur ruhige Person.
Interessant. Dann ist der erste Hierstand von seinen Mitmenschen also als unruhig wahrgenommen.
Nein, weil die Deutung vom Zürcher Familiennamenbuch kommt nach meiner Ansicht aus einem ganz verkehrten Blickwinkel. All diese Satznamen sind nämlich nur formal grammatisch Aufforderungssätze, haben aber eine ganz andere Funktion, nämlich die bildhafte Charakterisierung vom ersten Namensträger. Der Familienname Hablützel fordert nicht dazu auf, wenig zu haben, sondern er charakterisiert jemanden als «habe nichts». Und genau so ist es eben hier stand. Der Name charakterisiert einen, der am Ort, wo er wohnt, verwurzelt ist, der nicht umeinanderzieht, der gerne daheim ist, also das pure Gegenteil von einem Unruhigen. Man könnte die Charakterisierung, die der Übername Hierstand leistet, vielleicht auch noch ein bisschen bildhafter fassen als «Fels in der Brandung» oder «Ruhepol» oder noch ein bisschen spöttischer vielleicht «Stubenhocker».
Also im Ursprung vielleicht ein bisschen spöttischer Übername für jemanden sehr Sesshaftes, der Familienname Hierstand. Das war Hans-Peter Schifferli im Gespräch mit dem André Perler. Und das war jetzt auch schon von der heutigen Mundart-Sendung «Deine Mundart», Redaktion Markus Gasser, Nadia Zollinger und André Perler. Musikredaktion Rolli Lütti, Moderation Tama Wakisen.
«Deine Mundart». Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
Und nächste Woche haltet unser Mundart-Express wieder einmal im Kanton Solothurn, nämlich beim Liedermacher Rudi Stuber. Seit über 50 Jahren ist er mit seinen Liedern unterwegs. Er ist noch mit den Berner Troubadouren auftreten. Und jetzt ist sein fünftes Album rausgekommen mit dem Titel «Hermine». Wir stellen euch seine Musik dann vor. Und jetzt schon mal ein kleines Müsterli, das Lied «Hermine» von Rudi Stuber ab seiner neuen CD.
Hermine sitzt wie im Rollstuhl in der Sonne vor dem Heim. Es fehlt nicht der Pflege, sie kochen gut, als klinisch super, keine Keim. Sie hat ein Fernseh auf dem Zimmer und ihr Hand einen Rosenkranz. Es wird super putzt, es wird super putzt, es wird super putzt, es wird super putzt. Es wird super putzt. Wo man auch schaut, strahlt alles im Glanz. Und ihre Tochter mit dem Mann kommt alle zwei Wochen oder drei. Die Hermine freut sich auf den Besuch, das bricht gleich alltags einerlei. Der Mann schaut meistens Autorennen vor dem Fernseher auf dem Bett. Der Fernseher läuft, der Fernseher läuft, der Fernseher läuft, der Fernseher läuft. Wenn die Hermine Alba klein mit ihrer Tochter redet. Mal mit ihrer Woche kommt ein Bub von vielleicht knapp 15 Jahren. Tut klein verdrückt, schluckt klein nervös und stellt sich dann als Richi vor. Dreht die Turnschuhe auf und die Hose tief. Hermine sieht der Viertelspalt. Hermine denkt, Hermine denkt, Hermine denkt, Hermine denkt. Jetzt wird die wirklich allwärme langsam alt. Der Richi stoßt, der Rollstuhl zuerst mal zu der Käse neben dem Pöpp. Und vor dem Kreisel mit der Spinne fragt ne Hermine den Öpp. Er ganz aus freien Stück sei gekommen, was da die Frühlingsfahrt betrifft. Nein, es sei eine Strophe, es sei eine Strophe, es sei eine Strophe. Es sei eine Strophe. Er habe drum ihr Schuh, ihr grosse Pause gekifft. Und langsam tot, der ich auf und Zeit verflückt. Jetzt merkt er halt, die, die im Rollstuhl vor ihm redt, ist auch adrett, nicht nur alt. So gaga ist die Frau denn nicht. Das denkt er für sich insgeheim. Nach zwei Stunden, nach zwei Stunden, nach zwei Stunden, nach zwei Stunden. Nach zwei Stunden sind sie dann wieder zurück beim Heim. Termine chromt, ihrem Täschli findet das Portemonnaie zuerst nicht. Und was es findet, gibt's ihm ein Nötli und sagt, kauft er mit klein Shit. Und raucht das Kraut in grossen Pause. Du kennst ja Strophe, das da gibt. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Wenn für mich nochmal so eine Ausfahrt drin liegt.
Nacht um 12, ich wart auf dich. Bist schon lang nicht mehr online gsi. Schau zum fünften Mal deine Storys an. Lange schon aufs Telefon. Auf die vertraute Stimme im Ohr. Verzählst mir von deinem Tag, was alles hast gemacht.
Sweet.
Ein schönes Duett vom Kunz und Kogfeller. Weit weg, habt ihr gerade gehört. Mein Name ist Tama Wakisen und es ist Zeit für mich, zum Ade und Gute Nacht zu sagen. Nach den 10 Nachrichten sind für euch der Ralf Wicki und Nadia Zollinger mit dem Nachtclub 1 Intim für euch da. Und zum Schluss habe ich noch zwei Lieder, Low Ludwig und Tribut, und gefolgt von Baschi mit Alte Linde. Gute Nacht miteinander.
Und du sagst, ich habe für dich noch nie einen Song geschrieben. Aber Liebe ist kein Lied, schau, das kann ich dir doch nicht vorspielen. Ich kann nur schauen, wie sich's abspielt. Und ich weiss nicht, wie man zurückspielt, aber ich hab's ja ewig hören. Nur drum such ich nach Weepy. Doch Weepy gibt's nicht, weil das wird heissen, dass alles gleich bleibt. Aber ich weiss, dass das nicht geht. Und wenn's nicht geht, bleibt nichts, ausser dass man geht.
Und es gibt schon tausend Lieder, die mich an dich erinnern. Und gäng, wenn ich sie höre, stehst du grad bei mir im Zimmer. Liegst neben mir im Bett, tanzst durch den Tag. Oder singst ein Lutz mitten in der Nacht auf der Strasse. Glaub, das hier ist ein Tribut.
Für all die Alben in alten Höhen.
Das hier ist ein Tribut.
Für die Lieder, die versprechen, wir sind nicht erfüllt. Also bitte sag mir jetzt wie das Lied, bis die Töne es mir gehört, wie fest es ich dich auch geliebt. Glaub, dass ich kann keinen Rhythmus fassen. Weisst, Liebe ist nur ganz, wenn du es erteilst. Und gleich kann ich kein Stück draus machen, auch wenn es noch so schön wäre. Es gäbe nur mehr Refrains, die schönsten Töne, die die Welt je gehört hat. Aber ich weiss, dass das nicht geht. Wenn's nicht geht, bleibt nichts, ausser dass wir gehen.
Und es gibt schon tausend Lieder, die mich an dich erinnern. Und gäng, wenn ich sie höre, stehst du grad bei mir im Zimmer. Liegst neben mir im Bett, tanzst durch den Tag. Oder singst ein Lutz mitten in der Nacht auf der Strasse. Glaub, das hier ist ein Tribut.
Für all die Alben in alten Höhen.
Das hier ist ein Tribut.
Für die Lieder, die versprechen, wir sind nicht Song geschrieben. Aber Liebe ist kein Lied, schau, das kann ich dir doch nicht vorspielen. Ich kann nur schauen, wie sich's abspielt. Und ich weiss nicht, wie man zurückspielt. Ich kann nicht mehr anders sein. Ich weiss, ich sollte jemand anders sein. Aber andererseits wüsste ich auch nicht wer. Und ich weiss, du willst mich nicht kennen. Du willst mich nicht kennen, look. Ich kann nicht mehr anders sein. Ich weiss, ich sollte jemand anders sein. Aber andererseits wüsste ich auch nicht wer. Und ich weiss, du willst mich nicht kennen, wenn ich's wär.
Schau, das hier ist ein Tribut. Tribut. Die Erinnerung. Schau, das hier ist ein Tribut. Tribut. Du willst mich nicht kennen. Schau, das hier ist ein Tribut. Tribut. Die Erinnerung. Schau, das hier ist ein Tribut. Tribut. Dass ich immer wieder zurückkomme an den Ort, wo mich zu dem gemacht hat, wo ich jetzt bin, so tief verbunden. So viele Geschichten in meinem Kopf und der Geruch von alles ist möglich liegt in der Luft, weil da bleibt noch alles so wie es immer ist gewesen. Und der Quaffer auf dem Dorfplatz, ich hab ihn vermisst. Träume von früher, springt mein Herz im Quadrat. Meine Knie werden dort weich, weiss noch genau, wo ich getroffen hab. Und der Terminal der Linde, neben dem Schuttplatz in meinem Dorf, hab ich das erste Mal gesehen und geküsst. Unsere Namen in die Rinde geschnitzt. Und der Terminal der Linde, hab mir geschworen, uns nie zu verloren. Ein Gefühl, das nie verschwindet. Mit dem Mord das Leben lang verbindet.
ein schöner Kuss und dann der erste Schluck Bier. Uns gehört die Welt, Hand in Hand, durchs Quartier. Beim Bahnhof auf dem Bänkli haben wir den ganzen langen Tag geträumt. Wenn's vor uns nur einer schafft, hat sich alles schon gelohnt. Ich bin der Tag gesehen, was probiert hat und ist gegangen. Neue Welt, neues Glück, neues Abenteuer, hab mich vor nichtem verschont. Träume von früher, springt mein Herz im Quadrat. Meine Knie werden dort weich, weiss noch genau, wo ich getroffen hab. Und der alte Linde, neben dem Schuttplatz in meinem Dorf, hab ich das erste Mal gesehen und geküsst. Unsere Namen in die Rinde geschnitzt. Und der alte Linde, hab mir geschworen, uns nie zu verloren. Ein Gefühl, das nie verschwindet, wo mich mit dem Mord das Leben lang verbindet. Wir haben die Flasche gedreht und Liebesbriefe geschrieben. Das erste Mal geraucht auf dem Bus in einer Blumenwiese. Und wir haben Velos geklaut, alte Musik gelost. Und wenn ich so zurückdenke, hat sich alles schon gelohnt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.